Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Wollt ihr den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David.
Und ich bin Viktor.
Und auch in dieser Folge wird es ablaufen, wie ihr es schon kennt, wenn ihr uns kennt. Nämlich hat in diesem Fall Viktor eine Folge für uns alle vorbereitet und ich habe wirklich einfach keine Ahnung, worum es gehen wird. Bin sehr gespannt, in welche Gefilde uns Viktor gleich entführt, welche Zeit, welchen Ort. Und um mich da auch ein bisschen zu testen, ob ich vielleicht Vorwissen habe, wird er mir ein paar Fragen stellen. Und bei den Fragen könnt ihr alle natürlich sehr gerne mitraten und auch euer Vorwissen testen. Bevor wir damit aber gleich einsteigen, Viktor, habe ich noch eine ganz typische Frage bei uns. Was hast du für ein Getränk neben dir stehen für diese Folge?
Ja, also ich trinke heute eigentlich hauptsächlich Mineralwasser, aber für diese Folge habe ich mir noch einen ganz kleinen Aperol Spritz gemacht, ja. Weil der ja ganz gut jetzt dazu passen wird.
Ja.
Und David, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe eine deutlich größere Portion an Limonade, nämlich Apfel-Maracuja. Schön entspannt, erfrischend, Sprudelwasser drin, wie ich es mag. Und damit kann ich mich jetzt zurücklehnen und übergebe dir das Wort für unser Intro oder unseren Start in die Folge.
Ja, und tatsächlich beginne ich mit einem kleinen Intro, einer kleinen Einleitung, bevor wir dann eben zu unseren Fragen kommen, von denen ich wieder drei für dich habe, David.
Perfekt.
Als Vasco Núñez de Balboa im Jahr 1513 den Pazifischen Ozean von Panama aus erblickt, steht es fest. Die europäischen Entdecker haben nicht die östlichen Ausläufer des asiatischen Kontinents erreicht, sondern einen völlig neuen Erdteil. Spätestens jetzt wissen die Gelehrten und Kartografen, dass Christoph Kolumbus nicht Las Indias, sondern diesen neuen Kontinent erreicht hat. Es wäre also eigentlich auch nur gerecht, wenn dieser Kontinent seinen Namen tragen würde. Doch viele Irrungen und Zufälle führen dazu, dass es anders kommen wird. Mhm. Und genau das schauen wir uns jetzt in dieser Folge an. Und bevor wir dazu kommen, jetzt aber die Fragen für dich, David. Mal schauen, wie du abschneiden wirst.
Ja.
Ich glaube, da sind machbare Sachen dabei. Aber auch ein, zwei knifflige Fragen.
Ich will mich nicht zu früh freuen. Schauen wir mal.
Ja, die erste Frage an dich lautet, welchen Beruf übte ein gewisser Amerigo Vespucci ursprünglich aus? War er Buchhalter, Theologe oder Matrose?
Weiß ich tatsächlich nicht, obwohl ich den Namen kenne und die Verbindung zu diesem Kontinent oder den zwei Kontinenten. Aber ich würde sagen, das erste würde irgendwie ganz gut dazu passen, was er dann später noch macht, weil ich dachte, ich hätte was mit Karten zu tun. Also vielleicht so als Buchhalter, wer weiß.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann die zweite Frage. Welche Kontinente waren denn bisher bekannt? Bis zum Zeitpunkt etwa um 1500? Da gibt es jetzt keine Antwortmöglichkeiten für dich. Ich dachte mir jetzt, dadurch, dass es nicht so viele Kontinente gibt, kann ich die Frage mal ausnahmsweise offen stellen.
Okay, also wenn wir Nord- und Südamerika weglassen, dann haben wir Europa und Afrika und Asien. Also drei Kontinente. Australien war, glaube ich, noch nicht bekannt zu diesem Zeitpunkt. Und auch auch die Antarktis dürfte, also die wurde zwar vermutet, dass es das gibt, glaube ich, in der Antike, aber gefunden wurde sie nicht. Da ist logischerweise niemand hingesegelt. Deswegen würde ich sagen, nur drei.
Alles klar, schauen wir uns am Schluss an, oder dann in der Folge. Und die letzte Frage an dich lautet, was war ausschlaggebend dafür, dass Amerika seinen Namen bekommen hat? War das A, ein vierseitiges Flugblatt, B, eine 3 Quadratmeter große Weltkarte oder C, ein außergewöhnlicher Kompass?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe das mit der Karte irgendwie im Kopf. Und deswegen würde ich das auch tippen. Also das ist auch was mit der Person zu tun hat, die ja zufällig auch einen sehr ähnlichen Namen hat wie Amerika.
Ja, stimmt. Ja.
Ich tippe mal auf die Karte.
Auf die Karte, ja. Okay. Gut, dann starten wir mit der Geschichte und springen nach Italien. Amerigo Vespucci wurde nämlich dort in Florenz am 9. März 1454 geboren. Er war der dritte Sohn von Cernastasio und Elisabetta Vespucci. Die Vespuccis gehörten zu den Patrizierfamilien der Stadt, also zum städtischen Adel. Aber die Familie der Vespucci war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich relativ verarmt. Sein Vater, Cernastasio, war im öffentlichen Dienst als Notar tätig und über seine Mutter wissen wir außer ihrem Namen eigentlich nichts. Deshalb kann ich eben auch nicht mehr zu ihr sagen. Florenz zu dieser Zeit erlebt nach der überstandenen Pestepidemie, die vor allem im 13. Jahrhundert dann auch gewütet hat, jetzt nicht nur eine kulturelle Blütezeit, die wir ja eigentlich vor allem gut kennen oder mit der wir auch Florenz verbinden, sondern ist spätestens ab dem 15. Jahrhundert auch ein wichtiges Handels- und Finanzzentrum geworden. Und dort wächst jetzt eben Vespucci auf. Und obwohl seine Familie verarmt war, war es so, dass er eben als Angehöriger des städtischen Adels eine gute Schulbildung genießen konnte, was zu dieser Zeit alles andere als normal war für die anderen Bevölkerungsschichten. Und David, weißt du vielleicht, wo man im Spätmittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit denn so gebildet und erzogen wurde?
Ja, meistens im Kontext der Kirche, würde ich sagen.
Richtig, also
in kirchlichen Schulen oder auch Klösterschulen.
Genau, ja. In Klöstern eben auch häufig und eben dann auch von Geistlichen, die dann eben diese Schulbildung übernommen haben und auch die Erziehung teilweise. Und es war eben auch bei Amerigo nicht anders. Er wurde jetzt in einem Kloster in San Marco unterrichtet. Und dort vor allem in den Sprachen Latein, Griechisch und der Literatur. Mhm. Aber man hat ihm auch ein bisschen was in Mathematik und Astronomie beigebracht. Und sein Lehrer war dabei kein geringerer als sein Onkel. Inwieweit Vespucci jetzt ein fleißiger oder guter Schüler war, wissen wir nicht. Aber einige Historikerinnen und Historiker berichten, dass es jetzt keine Hinweise auf besondere Begabung oder Ambition gegeben hat von
ihm. Das ist bitter. Also wie bei uns beiden eigentlich. Ne?
Ja, genauso wie bei uns,
richtig. Das wird man bei uns später auch sagen. Also besondere Begabung gab es nicht.
Aber vielleicht haben wir auch das Glück, dass es wie bei Vespucci auch andere gibt, die dann sagen, dass er zumindest gut mit Zahlen umgehen konnte. Wobei ich glaube, das wird man bei uns nicht sagen.
Nee,
zumindest bei mir nicht.
Ich sehe für uns leider keine gute Rezeption. Aber machen wir lieber schnell weiter mit Vespucci.
Ja. Und in dieser Klosterschule wird Vespucci natürlich nicht alleine unterrichtet, sondern da sind noch weitere Kinder, und zwar auch aus der florentinischen Aristokratie. Einer von ihnen war ein gewisser Piero Soderini, der später der Schutzherr bzw. das Stadtoberhaupt von Florenz werden sollte. Aber Soderini war nicht der einzige Prominente, mit dem Amerigo zur Schule ging. Neben Piero und ihm saß nämlich ein Spross der wohl berühmt-berüchtigsten italienischen Familie des 15. Jahrhunderts. Und David, du weißt wahrscheinlich schon, welche Familie ich meinen könnte.
Die Medici.
Ja, genau. Und der Name des Jungen war Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, den wir aber nicht mit Lorenzo dem Prächtigen verwechseln dürfen. Also es war ein Cousin von diesem Lorenzo dem Prächtigen, über den man sicherlich auch mal eine Folge machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ist nur eine Frage der Zeit.
Ja, also wichtig, die beiden darf man auf jeden Fall nicht verwechseln. Anders als seine Brüder besucht Amerigo nach seinem Schulabschluss aber nicht die Universität. Er steigt dann 1482 als Kaufmann im Bankhaus der Medici ein und arbeitet jetzt für seinen alten Schulfreund Lorenzo. Und trotz seiner adligen Herkunft bleibt Amerigo in Florenz, ja, bis dahin eigentlich immer noch eher so ein kleiner Fisch. Also kaum jemand kennt ihn und das sollte sich auch durch seine Arbeit bei den Medici nicht ändern. Der Zufall will es aber dann, dass Amerigo im Jahr 1491 nach Sevilla geschickt wird. Die Medici haben nämlich dort ein Kaufhaus, eine Art Filiale, wo dringend neue Mitarbeiter für die Buchhaltung gesucht werden. Und da bot es sich natürlich an, auf Amerigo zurückzugreifen, der vermutlich eben gut mit Zahlen umgehen konnte.
Ja, immerhin. Hoffentlich.
Aber da gibt es wirklich unterschiedliche Quellen und vor allem auch Meinung der Historikerinnen und Historiker. Also ganz so untalentiert wird er wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber er soll jetzt eben auch nicht ein Leonardo da Vinci gewesen sein.
Ja. Ja.
Und an dieser Stelle können wir auch die erste Frage auflösen.
Ja.
Du hattest recht, Vespucci war zunächst ein Buchhalter.
Okay. Ja. Ich finde, also das war eine gute Antwortmöglichkeit, dass er auch was Kirchliches hätte sein können. Auch da macht es ja Sinn, dass er irgendwie ja mit Büchern arbeitet, vielleicht Karten kennenlernt und später sowas in die Richtung macht. Aber als Buchhalter auch sinnvoll, ja, er kann zeichnen, er kann schreiben, er kann rechnen vermutlich. Also könnte man sich vorstellen, dass er mit der Grundlage dann auch noch, ja, das wirst du ja noch erzählen, andere Dinge vielleicht noch produziert.
Richtig, ja. Noch nichts vorwegnehmen, David.
Nein, natürlich nicht.
Und als Vespucci in Sevilla ankommt, stellt er fest, dass vieles anders ist als in Florenz. Ja, also es ist nicht so überraschend, ist natürlich auch eine andere Stadt. Und vor allem das Leben rund um den Hafen findet er sehr eindrücklich, weil er auch dort sieht, wie die großen Handelsschiffe mit Farbholz, Gewürzen und Seide beladen jetzt ein- und ausfahren aus diesem Hafen, der sich ja auch in Sevilla befindet. Und er sieht eben auch, wie die kleinen und großen Entdecker sich jetzt auf den Weg ins Unbekannte machen. Bei seiner neuen Tätigkeit beschäftigt sich Vespucci danach hauptsächlich mit der Finanzierung und Ausrüstung dieser Expeditionsflotten.
Ah, okay.
Und nebenbei beginnt er auch damit, sich mit der Navigation und der dafür wichtigen Astronomie zu beschäftigen. Denn nur mit Hilfe der Sterne können die Breitengrade und damit auch die Position auf hoher See bestimmt werden. Das ist eigentlich das wichtigste Instrument oder die wichtigste Kenntnis, die man haben muss, wenn man auf hoher See unterwegs ist. Außerdem studiert er auch die alten Seekarten und liest die Abenteuer von einem der wohl bedeutendsten Abenteurer und Entdecker des Mittelalters, Marco Polo. Der Tod seines Vorgesetzten in Sevilla bereitet seine Arbeit für die Medicis dann ein jähes Ende. Im Jahr 1495 wird die Filiale in Sevilla liquidiert, also aufgelöst bzw. verkauft, und Amerigo Vespucci steht mit leeren Händen da. Wie hoch das Vermögen Vespuccis zu diesem Zeitpunkt war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich aber ist, dass er in Sevilla weiter als Kaufmann arbeitete und das eben wahrscheinlich für unterschiedliche Arbeitgeber, aber nicht mehr für die Medici. Wobei das freundschaftliche Verhältnis aber bestehen blieb.
Das ist auch ganz praktisch, wenn man mit den Medici befreundet ist.
Ja, das wusste er wahrscheinlich auch. Und es war aber allgemein so, dass je länger er auch jetzt arbeitete als Buchhalter, es immer langweiliger fand. Also Belege zu prüfen, Schuldner zu mahnen und Zinsen zu berechnen, das wollte Vespucci nicht sein Leben lang machen. Und vor allem nicht bei dem, was er dann täglich auch am Hafen sah. Also was da los war, wie die Menschen, die dort ankamen, immer wieder von ihren Entdeckungen berichteten. Denn wir befinden uns ja jetzt Ende des 15. Jahrhunderts. Dann im Alter von schon fast 50 Jahren öffnet sich für Vespucci das Tor zur Welt, kann man sagen. Denn im Jahr 1499 wird er von einem Konkurrenten eines gewissen Kolumbus gefragt, ob er ihn nicht als Navigator mit nach Indien begleiten wolle, um neue Länder zu entdecken. Der Auftraggeber ist ein spanischer Bischof, der gegen den Genueser Kolumbus intrigieren möchte. Weshalb gerade Vespucci gefragt wird, können wir auch nicht sicher sagen. Vielleicht war er zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, vielleicht war er auch ein äußerst talentierter, wenn auch völlig unerfahrener Navigator, oder vielleicht hat er sich auch ein kleines Vermögen aufgebaut und konnte sich deshalb auch finanziell an einer Expedition beteiligen. Also ich habe alle drei Varianten gelesen in unterschiedlichen Darstellungen von Historikerinnen und Historiker, und deshalb habe ich jetzt einfach alle drei genannt und mich nicht auf eine festgelegt. Sicher ist auf jeden Fall, dass Vespucci in See stechen wird und damit auch ein Traum für ihn in Erfüllung geht. Und das im Alter von eben fast 50 Jahren. Dass es gerade eine Konkurrenzflotte zu Christoph Kolumbus ist, ist durchaus auch ein skurriler Zufall. Denn 7 Jahre zuvor hatte Vespucci die Überfahrten von Christoph Kolumbus selbst mit vorbereitet, also ausgerüstet und finanziert. Und beide kannten sich auch. Und dieser persönliche Kontakt zum damals bereits sehr berühmten Kolumbus dürfte auch für Amerigo entscheidend gewesen sein, sich überhaupt für die Seefahrt und das Entdeckerleben dann auch zu interessieren und zu entscheiden.
Ja.
Amerigo Vespucci bereitet sich jetzt also auf seine erste große Reise vor, und während er das macht, müssen wir jetzt erstmal klären, welche Faszination dieses Indien bei den Konquistadoren auslöste und wie der Stand der Entdeckungsfahrten um 1500 allgemein ist. Und ja, David, was brauchen wir jetzt?
Dafür brauchen wir jede Menge historischen Kontext.
So ist es, genau. Und um zu verstehen, welchen Einfluss, welche Magie das Meer auch auf die Menschen hatte, müssen wir uns so ein bisschen auch in diese Zeit reindenken, bevor die Menschen sich überhaupt auf hochseetaugliche Schiffe begeben konnten. Denn Zehntausende, ja Hunderttausende von Jahren war das Meer eine natürliche Grenze, die die geografische Welt der Menschen auch begrenzte. Also man wusste nicht, was sich dahinter befand. Und das, obwohl bereits seit etwa 15.000 Jahren jeder Kontinent mit Ausnahme von Australien besiedelt war. Doch die Besiedlung hatte über den Landweg stattgefunden, begünstigt dadurch, dass die Kontinente in der letzten Eiszeit teilweise miteinander verbunden waren. So zumindest eine Theorie. Und deshalb und mit wenigen Ausnahmen verharrten die Menschen jetzt bis ins 14. Jahrhundert eigentlich auf ihren regionalen Meeren, könnte man sagen. Also es gab keinen globalen Handel oder keinen Handel, der über mehrere Meere stattfand. So hätte ich das jetzt ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob man das noch vielleicht besser ausdrücken kann, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Es gab natürlich den Mittelmeerraum als wichtiges Gebiet, wo auch Handel getrieben wurde. Und dann natürlich auch um China rum bis zur Entdeckungsfahrt eines gewissen Zheng He. Aber das waren eher die Ausnahmen dieser Expedition.
So kann man sagen. Genau. Auch wenn sie vielleicht Schiffe hatten, die zum Teil schon hochseetauglich waren. Also auch in Polynesien, die sind ja durchaus dort rumgefahren. Das wurde ja auch durch Studien rausgefunden, hatten sehr, sehr weit entwickelte, zum Teil hochseetaugliche Schiffe, aber sie haben damit jetzt keinen Handel getrieben, haben aber zum Beispiel auch Neuseeland besiedelt, auch davon hatten wir es ja schon.
Richtig.
Auch um diese Zeit. Ja. Also sie konnten einiges, aber sie waren nicht in der Lage, globalen Handel über Hochsee, über Weltmeere zu betreiben bis jetzt.
Genau, das ist ganz wichtig. Und natürlich ist es so, dass es Theorien gibt, dass eben die Phönizier auch schon in der Antike beispielsweise in Amerika waren. Und wir haben auch eine Geschichte aus dem Jahr um 1000 ungefähr nach unserer Zeitrechnung, wo es die Wikinger ja geschafft haben, ein unbekanntes Land zu entdecken.
Ja.
Also es gibt diese Expedition, aber, und das ist hier nochmal ganz wichtig, es gibt eben nicht diesen ja, diesen Handel, diesen globalen Handel, der auch aktiv über mehrere Jahre dann geführt wird.
Die Möglichkeiten, das Know-how heißen auch nicht, dass alle Völker dieser Zeit sozusagen ihre Hochseehäfen errichten.
Ja, richtig. Und es gibt auch Theorien dazu, inwieweit der Mensch allgemein auch eine Art Expeditionsdrang hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast oder dass es womöglich sogar ein Entdeckergen gibt bei 20% der Menschen. Ich habe das in einem Artikel gelesen. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie als wahr darstellen. Sicher ist aber, dass für den Beginn jetzt von diesen Expeditionen oder allgemein von Expeditionen mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein müssen. Erstmal muss es ein Bedürfnis geben, loszuziehen. Und es muss theoretisch überhaupt möglich sein, Erfolg dabei zu haben.
Ja.
In Europa sind es die Portugiesen, die als Erste ein solches Bedürfnis entwickeln. Ihr kleines Land am südwestlichen Zipfel Europas begrenzt das Bevölkerungswachstum und damit schlicht auch die Wirtschaftskraft, was sie neben vielen weiteren Gründen dann auch auf das Meer zieht. In Lissabon treffen sich dann deshalb auch die Experten und Experten zur Hochseeschifffahrt. Man führt den Kompass aus China ein und Seekarten werden entworfen und letztendlich eben auch diese Schiffe gebaut, mit denen es möglich wird, dann eben längerfristig und sicherer auch auf der hohen See dann zu segeln. Das Bedürfnis ist also jetzt da und der technische Fortschritt erlaubt auch die Umsetzung. Die zwei Bedingungen, die wir aufgestellt haben, sind also jetzt erfüllt. Man war also bereit, sich jetzt ins Unbekannte zu stürzen, wobei man dazu sagen muss, dass die Welt, die sich jetzt außerhalb beispielsweise von Europa befand, nicht ganz unbekannt war. Also Weltkarten, die Europa, Afrika und Asien als Kontinente zeigten, gab es bereits seit der Antike. Und seither war den meisten Menschen auch bekannt, dass die Erde eine Kugel ist übrigens.
Ja,
aber wir haben hier auch noch eine Frage aufgedeckt. Wenn wir hier nochmal nachzählen, Europa, Afrika und Asien, dann sind es genau drei Kontinente, die zu diesem Zeitpunkt bekannt sind, beziehungsweise von denen man weiß, dass sie Kontinente sind. Und damit hast du die richtige Antwort gegeben.
Ja, habe ich richtig gezählt. Es hätte natürlich sein können, dass jetzt irgendwelche überraschenden Vermutungen schon aufgestellt wurden. Wie gesagt, ich meine, es waren ja so ein paar Theorien, die es schon in der Antike gab. Ich glaube, Aristoteles, dass es so einen Kontinent im Süden noch geben könnte, die Antarktis, so auch als Gegengewicht irgendwie zum Norden. Aber das wusste eben noch niemand sicher. Das war irgendwie eine Theorie und Vermutung. Dass das dann wirklich zugetroffen hat, das wurde auch erst später rausgefunden.
Genau. Auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt.
Nee.
Da weiß das auch noch niemand, beziehungsweise da gibt es dann auch nur diese Vermutung. Man ging eben davon aus, dass es jetzt in jedem Fall diese drei Kontinente gab. Und sie konnten dann auf dieses bruchstückartige Wissen aufbauen. Es gab ja auch schon Weltkarten, wo auch eben schon Umrisse der Kontinente zu sehen waren, die gar nicht so schlecht aussahen für die damaligen Möglichkeiten und Verhältnisse. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, wohin man denn in die Welt reisen sollte. Also was das Ziel eigentlich war, weil so ganz ins Unbekannte wollte man dann doch nicht reisen. Und dafür war ein Reisebericht aus dem Jahr 1298 eigentlich grundlegend oder wichtig dafür, dass man die Lust entwickelt hat, eben dieses Land jetzt zu entdecken.
Aha.
Und vielleicht weißt du auch, von wem dieser Bericht stammt aus diesem Jahr.
Kann sein, dass wir dazu schon eine Folge haben.
Ja.
Dann würde ich auf Marco Polo tippen.
Richtig, genau. Und dieser Bericht von den Polos, weil das waren ja dann auch drei zurückgekommen sind.
Nicht nur einer, ja.
Ja. Der hatte großen Erfolg, vor allem auch, weil zu dieser Zeit 1298 auch in vielen Teilen Europas Kriege herrschten oder auch Hungersnöte. Und deshalb hat man diese Berichte natürlich gerne gelesen, also über ein Land, wo es Unmengen unbekannter Gewürze gibt, Gold gibt und viele weitere Kostbarkeiten. Und dieses Land ist Indien. Wir haben das ja vorher schon mehrfach in der Einleitung auch kurz gehört. Es ist als Las Indias auch von Kolumbus eben bezeichnet worden. Und dort wollten die Portugiesen jetzt also hin und sie hofften, dass sie eben Indien über die See erreichen konnten, nicht über den Landweg, weil der war im Prinzip nur schwer zu überbrücken und über die See würde sie ja auch niemand aufhalten. Und sie planten jetzt Indien über die Ostroute zu erreichen. Das heißt also, dass sie den afrikanischen Kontinent dafür einmal komplett umrunden mussten. Und das war zu diesem Zeitpunkt noch keinem Europäer gelungen. Den ersten Schritt machte Heinrich der Seefahrer, der selbst aber eigentlich nie zur See gefahren ist. Er lässt Anfang des 15. Jahrhunderts jetzt eine Flotte nach der anderen entsenden, um die Westküste Afrikas zu erkunden. Denn sie müssen ja einmal um Afrika segeln. Und dann, Jahrzehnte später, schaffen sie es dann auch tatsächlich, den Südzipfel Afrikas zu umrunden. Sie sind also jetzt eigentlich fast an ihrem Ziel, aber die Seefahrer sind damals so erschöpft, die Seefahrer um Bartolomeo Dias, dass sie wieder zurückfahren. Aber sie sind eben nicht mehr so weit weg von ihrem Traumziel Indien und sind sich sicher, dass sie jetzt bei ihrer nächsten Unternehmung eben Indien erreichen werden. Mhm. Also der schwierigste Teil ist jetzt geschafft. Sie kennen die Route um das Kap der guten Hoffnung, so wird es dann benannt, und sind sich jetzt auch sicher, dass dieses Gebiet von niemandem streitig gemacht wird. Dann aber tritt die große Ernüchterung ein, als ein Mann unter den Jubelschreien der Spanier nach Sevilla zurückkehrt. Und vielleicht weißt du, wen ich damit meine, David?
Ich kann jetzt eigentlich nur auf Kolumbus tippen, ja. Sonst bin ich...
Richtig, ja. Okay. Es ist Christoph Kolumbus, der kehrt im Frühjahr 1493 nach Spanien zurück und berichtet, dass er Indien bzw. die Inseln davor erreicht hat. Mhm. Und die Frauen und Männer, die sich mit der Seefahrt, der Navigation und der Astronomie auseinandersetzten, die fragten sich jetzt natürlich, wie das gelingen konnte, dass er jetzt ja früher als die Portugiesen diese Inseln und Indien erreicht. Kolumbus hatte die Westroute genommen und war damit bereits nach 3 Wochen in Las Indias, wie er sagte, gelandet. 3 Wochen, das war unglaublich für all diejenigen, die sich jetzt damit beschäftigt hatten und die Breitengrade berechnet hatten und überlegt hatten, ja, wo das denn liegen könnte und wie lange man dafür brauchen könnte, um diese Reise eben ja zu bewerkstelligen. Und sie mussten eben feststellen, dass sie sich völlig verschätzt hatten, weil sie hätten nie gedacht, dass man westwärts so schnell ist. Und bei seiner zweiten Überfahrt hat Kolumbus dann sogar Briefe an den Khan dabei, denn sein Ziel ist es jetzt auch, den Khan zu treffen, was er, wie wir aber wissen, nur schwerlich bewerkstelligen kann.
Ja.
Aber Kolumbus ist bei weitem nicht der einzige Entdecker, der Ende des 15. Jahrhunderts sich auf den Weg macht. Es gibt zahlreiche ambitionierte Seefahrer, die es jetzt versuchen, eben auch neue Landmassen zu erkunden, zu entdecken. So fährt zum Beispiel 1497 ein Seefahrer von England aus quer über den Atlantik nach Westen, bis er dann auf Land trifft. Und auch er fragt sich jetzt, ob er jetzt in Indien ist oder ob es doch das sagenumwobene Finnland sein könnte, von dem die Wikinger schon damals berichtet haben. 1499 jubelt man dann in Portugal, weil es jetzt tatsächlich gelingt, Las Indias Indien über die Ostroute zu erreichen. Der portugiesische König lässt daraufhin sofort eine neue Flotte ausrüsten, weil bei einer der Entdeckungsfahrten nach Indien eine Flotte vor dem Kap der Guten Hoffnung zu weit nach Westen vom Kurs abgekommen ist und dort auch wieder auf Land gestoßen ist. Mhm. Und auch da fragte man sich wieder, wozu gehört dieses Land? Welcher Teil von Asien könnte das denn sein? Denn es war so, dass man immer noch davon ausging, dass es auf der Erde genau 3 Kontinente gab, die du ja schon genannt hattest, also Europa, Afrika und Asien. Niemand Glaubwürdiges hatte bisher eigentlich eine andere Theorie aufgestellt, wie die, dass es womöglich ein ganz neuer Erdteil sein könnte.
Eine neue Welt sozusagen, ne?
Ja, eine neue Welt sozusagen. Es gibt natürlich viele Experten, die sich schon so ein bisschen wundern über die ganzen Entdeckungen und über die Berechnungen, die aufgestellt werden oder die sie aufstellen, dass es nicht ganz zusammenpasst, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber es wird eigentlich noch nicht vermutet, dass es sich eben um einen eigenen Kontinent handeln könnte. Als Amerigo Vespucci für die Spanier 1499 lossegelt, geht er auch davon aus, dass er die asiatische Küste erkunden wird. Gleichzeitig aber wollen die Gelehrten und Königshäuser in Europa Gewissheit haben, dass es sich bei den zahlreichen Entdeckungen tatsächlich eben auch um diesen asiatischen Kontinent handelt. Mhm. Weil man ist sich eben immer unsicherer, was jetzt eigentlich da los ist, beziehungsweise wie groß Asien überhaupt ist. Die entscheidende Tat des Jahrhunderts, so fühlt jeder Einzelne, ist vollbracht. Aber es fehlen ihr noch der Sinn und die Deutung, schreibt der berühmte Schriftsteller Stefan Zweig. Mit einer Flotte von 3 Schiffen sticht Vespucci im Jahr 1499 in See. Das Ziel sind die gewürzreichen Inseln bei Indien und China. Vespucci ist dabei eigentlich nur einer von vielen auf den Schiffen. Und er ist dabei eigentlich auch nur für die Navigation zuständig, aber nicht der Kapitän. Das ist ganz wichtig und das wird er auch, denn, so viel kann ich schon mal sagen, er macht noch weitere Reisen, auch bei seinen zukünftigen Reisen nicht sein. Nach 24 Tagen auf hoher See stößt die Flotte dann auf Land. Und dieses Land, das erkunden sie jetzt in südliche Richtung. Und Vespucci ist von der Flora und Fauna überwältigt. Insbesondere die vielfältige Vogelwelt sticht ihm ins Auge. Also Papageien und Tukane hatte er vorher noch nie gesehen. Und die Frage ist natürlich auch, wie. Und er ist wohl auch der erste Europäer, der überhaupt von Tukanen berichtet. Außerdem werden sie bei ihrer Reise vermutlich auf die Mündung des Amazonas stoßen, worüber Vespucci später in seinen Tagebüchern und auch Briefen erzählen wird. Nach wenigen Tagen müssen sie aber wieder abdrehen und in nördliche Richtung die Heimreise antreten. Dabei kommen sie noch an einem besiedelten Küstenstreifen vorbei, an dem unzählige Pfahlbauten angebracht sind. Vespucci ist beeindruckt und fühlt sich jetzt an Venedig erinnert. Und wenig später wird dieses Land dann auch Klein-Venedig genannt. Und da weißt du, welches Land ich damit meinen könnte?
Ich habe gerade überlegt, aber nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Venezuela.
Ah,
okay. Klein-Venedig. Oh. Genau. Und nach 2 oder 3 Monaten auf hoher See und unzähligen Eindrücken und vielen Begegnungen machen sich Vespucci und die Matrosen dann aber wieder auf den Weg zurück in die Heimat. Dort bleibt der Florentiner aber nur wenige Monate, da seine Eigenschaft als Navigator und Astronom bald wieder gefragt sind. Dieses Mal sind es die Portugiesen, die ihn anheuern. Sie bitten ihn darum, die Gegend westlich des Kaps der Guten Hoffnung zu erkunden. Dort war ja Jahre zuvor eine portugiesische Flotte auf Land gestoßen, als man auf dem Weg nach Indien vom Kurs abgekommen war. 1501 bricht er dann erneut auf, um die Landmassen im Westen zu erkunden. Dieses Mal ist er allerdings deutlich südlicher unterwegs. Anhand seiner Aufschriebe können wir vermuten, dass die Flotte am 1. Januar in die Bucht von Rio de Janeiro einläuft, worüber er dann schreiben sollte, wenn in der Welt ein irdisches Paradies zu finden ist, dann muss es ohne Zweifel nicht weit von dieser Gegend sein. Die Bäume sollen dort keiner Pflege bedürfen, Früchte soll es im Überfluss geben und das Meer soll voller Fische sein. Nebenbei hält er außerdem fest, dass die indigene Bevölkerung wohl ein ziemlich zügelloses Sexleben an den Tag legt.
Okay.
Und das führte dann auch aus in seinen Briefen und Berichten, zu denen wir später noch kommen. Mhm. Nach Eigenangaben soll Vespucci insgesamt 4 Reisen unternommen haben, aber nach dem allgemeinen Forschungsstand hat er wohl nur die gerade dargelegte 2. und 3. Reise tatsächlich gemacht.
Oh, hat er ein bisschen geschummelt.
Ja, vermutlich. Tatsächlich gibt es noch neuere Forschungen dazu, die sagen, dass es vielleicht doch sein könnte. Mhm. Ich bin da jetzt in dieser Forschungsdebatte auch nicht so drin, dass ich jetzt sagen könnte, für was ich mich entscheide. Aber diese 2 Reisen hat er mit großer Sicherheit unternommen.
Mindestens 2, plus minus 2.
Ist doch gut.
Richtig. Er war auf jeden Fall mal auf amerikanischem Boden.
Ja, so ist es. Und noch im selben Jahr, also 1502, kehrt Vespucci auf die Iberische Halbinsel zurück. Noch kennt niemand seinen Namen und er ist, wie gesagt, einer von vielen Seeleuten eigentlich. Er war ja beispielsweise auch nie Kapitän einer Flotte. Kolumbus ist der Mann, den die Menschen zu Hause in Portugal feiern oder beneiden. Er ist der große Entdecker. Aber Vespucci hatte da in der Gegend eigentlich auch überhaupt keine Ambitionen. Also er wollte gar nicht unbedingt so berühmt sein wie Kolumbus. Das war zumindest nicht sein wichtiges, so sein erstes Ziel. Er war jetzt nicht der klassische Conquistador, wie wir vielleicht schon gemerkt haben. Dann im Lauf des Jahres 1503 flattern ein paar bedruckte Blätter in die verschiedenen Städte Europas ein. Zuerst wahrscheinlich in Paris. Der Verfasser dieses in lateinischer Sprache verfassten Textes soll ein gewisser Albericus Vespucius oder Vespucius sein. Der Titel des Textes, des Traktats, lautet Mundus Novus. Der Text ist in Form eines Briefs an Laurentius Petrus Franciscus de Medici geschrieben. Dann geht es um die Reise in die unbekannte Welt und um Begegnungen, die dort gemacht wurden und natürlich auch die exotische Flora und Fauna. Solche brieflichen Berichte zu den Entdeckungsreisen sind damals nicht selten. Also jede gelungene Expedition wird eigentlich in Papierform schnell weiterverbreitet, vor allem seit es den Buchdruck gibt.
Ja.
Doch seit dem Bericht von Kolumbus über seine Ankunft an den Inseln nahe des Ganges hatte es kein Flugblatt gegeben, weil solch einen Erfolg gehabt hatte.
Also nahe des angeblichen Ganges vermutlich, oder?
Richtig, ja. Das ist vielleicht nochmal wichtig, das hier an dieser Stelle hervorzuheben. Ich denke, die meisten wissen es.
Muss man mal mitdenken, sonst denkt man, wo ist er gelandet?
Ja. Kolumbus dachte, er sei in Indien gelandet. Es hat sich aber herausgestellt, dass dem nicht so war. Dazu kommen wir dann auch noch am Ende. Aber vielleicht für alle, die bisher dachten, was ist hier eigentlich los? Wo befinden wir uns hier?
Ja.
Hier nochmal der Hinweis. In jedem Fall ist es so, dass man sich jetzt überall um dieses Flugblatt reißt. Man will unbedingt wissen, was dieser unbekannte Entdecker zu erzählen hat. Die 4 Seiten, also dieses Flugblatt, wurde ins Deutsche, ins Holländische, Französische und Italienische übersetzt und insgesamt soll es in 37 Sprachen sogar übersetzt worden sein und wurde dadurch natürlich auch in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Die Leserinnen und Leser sind begeistert, wie ich schon gesagt habe, von diesen Erzählungen über dieses Land, in dem es alles im Überfluss zu geben scheint. Die Begeisterung für diesen Bericht ist wahrscheinlich auch deshalb so groß, weil in vielen Teilen Europas Kriege und Unruhen herrschen. In Spanien wütet noch dazu die Inquisition und in Deutschland beginnen sich die Bauern zu erheben. Und mit der Lektüre dieses Flugblatts können die Menschen für einen Moment ihre Sorgen womöglich vergessen. Mhm. Aber das Merkwürdigste, ja, Unglaublichste ist eigentlich nicht der Brief, sondern sein Titel. Die zwei Worte und die vier Silben Mundus Novus. Denn damit behauptet der Urheber des Briefes ja nicht weniger als ein ganz neues, ein unbekanntes Land zwischen Asien und Europa entdeckt zu haben. Also einen völlig neuen Teil der Welt. Er schreibt es auch in seinem Text, dass das Land, das er gefunden hat, getrost eine neue Welt genannt werden darf. Novum Mundum Appellare Licet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Klingt super. Ich glaube, es handelt sich um Latein.
Ja, richtig. Weil dieses Flugblatt war ja auch im Original auf Latein abgedruckt. Wie aber, und das müssen wir uns jetzt noch fragen, wie aber war dieser Albericus darauf gekommen, dass es sich jetzt bei seiner Entdeckung um eine neue Welt handeln könnte? Und wieso sind da die anderen nicht drauf gekommen? Das ist noch eine Frage, die wir versuchen zu beantworten. Und der Hispanist und Vespucci-Experte Emir Rodriguez Monegal erklärt, dass Vespucci zunächst den Vorteil hatte, dass er in den alten Sprachen geschult war und damit die bisher größtenteils in Latein verfassten Bücher zur Kosmographie studieren konnte und diese dann auch als Grundlage für seine Berechnung nutzen konnte. Das war bei vielen anderen Seefahrern nicht der Fall. Mhm. Bei den meisten eigentlich nicht, dass sie jetzt das Studium genossen haben, auch wenn Vespucci jetzt vielleicht nicht der wie sagt man da, der hellste Stern am Himmel war.
Vielleicht kein Universalgelehrter.
Genau, aber er hat eben doch diese Ausbildung genossen und war natürlich deutlich gelehrter als seine Entdeckerkollegen. Mhm. Und ausschlaggebend dafür, dass Vespucci sich auch sicher war, dass er ein neues Land, eine neue Welt entdeckt hatte, war dann wahrscheinlich seine zweite Fahrt, bei der er wohl bis nach Patagonien und nach eigenen Angaben bis zum 50. Breitengrad vorgestoßen ist. Also fast bis zur Magellanstraße. Und bei dieser Fahrt muss er zur Überzeugung gekommen sein, dass das spanische Indien nicht ein Teil Asiens war, sondern ein neuer, unbekannter Kontinent. Wer dieser Albericus eigentlich war, erfährt Europa aber erst zwei Jahre später, also 1505. Denn es wird ein Reisebericht in italienischer Sprache abgedruckt mit dem Titel Vier Seefahrten des Amerigo Vespucci. Und außerdem werden noch viele weitere Briefe Vespuccis abgedruckt und in die Sammlung von Reiseberichten auch aufgenommen, weil das zu dieser Zeit ganz typisch ist, dass eben mehrere Reiseberichten zu einer Sammlung zusammengenommen werden und dann gedruckt werden. Das Problem ist allerdings, das vor allem wir auch heute haben als Historikerinnen und Historiker, ist, dass es sich dabei wohl nie um die originalen Briefe handelt, die Vespucci seinen Freunden Soderini und Lorenzo geschrieben hat. Mhm. Sie sind nämlich alle verloren gegangen. Nach Angaben der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen soll er aber akribisch Tagebuch geführt haben und eben sehr, sehr viele Briefe an seine Schulfreunde geschickt haben, an seine ehemaligen, um zu berichten, was er denn Neues entdeckt hatte und was vielleicht auch auf den Fahrten passiert war. Also er war da sehr umtriebig, aber die Originale, soweit wir wissen, sind nicht mehr da. Also,
ja, das macht es natürlich dann schwierig, wenn man nicht die Originalquellen hat, sondern nur die Abschriften davon. Da muss man sich eben jedes Mal überlegen, ist diese Abschrift korrekt oder hat jemand vielleicht was dazugeschrieben oder was weggelassen?
So ist es. Und auch das vierseitige Traktat, das im Jahr 1503, also dieses Flugblatt, in ganz Europa die Runde gemacht hat, das war relativ frei redigiert worden und es war auch erst ins Lateinische übersetzt worden.
Ach so.
Und auch der so entscheidende Titel war wahrscheinlich vom Herausgeber ausgesucht worden. Das steht nicht fest, aber ist wahrscheinlich von ihm herausgesucht worden. Und außerdem, jetzt kommt auch noch dazu, dass Vespucci wahrscheinlich gar nicht so gut schreiben konnte. Sodass eigentlich, wenn er einen Bericht geschrieben hätte, der wahrscheinlich gar nicht so gut angekommen wäre, sodass es vielleicht dann auch besser war, dass andere ihn geschrieben haben, beziehungsweise die haben natürlich auch viel dazu gedichtet.
Ja.
In der Forschung besteht allerdings kein Zweifel daran, dass Vespucci tatsächlich derjenige war, der erstmals von einem Mundus Novus berichtet und diese Begrifflichkeit auch benutzt. Also von einer neuen Welt. Ein neuer Erdteil war jetzt in jedem Fall entdeckt und dementsprechend auch interpretiert worden. Und das war vor allem für die europäischen Kartografen aufregend. Vespucci bekam von dieser Aufregung eigentlich gar nicht so viel mit. Er konnte auch noch gar nicht wissen, was seine Interpretation der Entdeckung eigentlich für Wellen schlagen sollte. Außerdem lag ihm auch nicht im Besonderen daran, berühmt zu werden. Er wollte mit seinen Briefen eigentlich auch nie an die Öffentlichkeit. Aber das erledigten ja andere dann für ihn, wie eben beispielsweise dieser Herausgeber. Aber wir kommen jetzt zurück zu den Kartografen, die sich jetzt begeistert über diese neuen Entdeckungen unterhalten. Und dafür reisen wir in das winzige Städtchen Saint-Dié in die Vogesen. Und kennst du dieses Städtchen, David?
Nein, also ich kenne die Vogesen, die sind ja nicht so weit weg von
Freiburg,
aber von dem Städtchen habe ich noch nicht gehört.
Ja, jetzt wird das nämlich ein bisschen regional, vielleicht sogar regionalgeschichtlich. Aber ich hätte mich auch gewundert, wenn du dieses Städtchen gekannt hättest. Dieses Städtchen befindet sich auf jeden Fall gar nicht so weit weg von hier, von Freiburg. Wie du schon richtig gesagt hast, sind die Vogesen ja direkt um die Ecke in Frankreich. Und dort in Saint-Dié gab es einen sogenannten Gelehrtenzirkel des Gymnasiums Vosagensee. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Das war eine wissenschaftlich-literarische Gesellschaft, in der auch die Kosmographen und Kartographen zusammenkamen. Hier sammelten die Gelehrten, die Humanisten, die Positionsangaben der von den Seefahrern entdeckten Landmassen, um sie dann eben zu kartografieren. Weil das konnten die Seefahrer, teilweise haben sie das auch selber versucht, das zu machen, selber kartografiert. Aber letztendlich hat sich dort sozusagen ein Beruf auch herausentwickelt. Und die Kartografen waren nicht immer mit dabei bei den Entdeckungsfahrten, weil sie selber eben viel zu tun hatten. Vor allem jetzt zu dieser Zeit, wo so viele neue Umrisse und Landstriche entdeckt worden sind. Als Grundlage für die Kartografie diente die antike ptolemäische Weltkarte, die auch im Jahr 1507 noch das Maß aller Dinge war. Also auch noch zu diesem Zeitpunkt.
Okay, krass.
Jetzt aber mit den zahlreichen Entdeckungen musste diese Karte natürlich überarbeitet werden, da neue Inseln und Landmassen aufgetaucht sind. Einer, der dafür zuständig war, war der Theologe, Kosmograf und Kartograf Martin Waldseemüller. Du kennst den auch nicht?
Doch, der Name sagt mir irgendwas. Ich habe dir die ganze Zeit überlegt, ob das die Karte ist, die in der Nähe der Uni bei uns an der Wand hängt,
ja.
In so einem Glas.
Ja, genau, also das ist eine Kopie davon.
Ja, nicht das Original.
Okay. Die tatsächlich in Freiburg hängt, genau dort, wer sich hier auskennt, wer aus Freiburg kommt, dort gegenüber vom Haus zur lieben Hand.
Ja.
Dort hängt diese Karte, und das ist eben eine Kopie, wie gesagt, davon, 3 Quadratmeter groß etwa. Und denn dieser Martin Waldseemüller, der hat hier an der Uni in Freiburg auch studiert und ist in der Nähe von Freiburg in Wolfenweiler auch geboren und aufgewachsen.
Ah, okay.
Und gemeinsam mit dem jungen Dichter Matthias Ringmann macht er sich jetzt an die Arbeit, die Weltkarte um den neu entdeckten Mundus Novus zu ergänzen. Die Karte, die jetzt entsteht, wird später als Waldseemüller-Karte in die Geschichtsbücher eingehen. Für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wurde die Karte aber mit einem anderen Titel veröffentlicht und dann auch die dazugehörige Beischrift, also ein Text, der eben zur Karte dazugehört. Dort war der Titel, oder damals war der Titel, die vollständige Kosmographie nach der Überlieferung des Ptolemäus sowie nach dem Augenschein Amerigo Vespuccis und anderer. Mit diesem Titel stellen der Dichter und der Kartograf Vespucci auf eine Stufe mit dem berühmten Ptolemäus. Wahrscheinlich ohne Absicht, aber noch war Vespucci eigentlich kein großer Name. Und dadurch wird jetzt Vespucci natürlich automatisch noch bekannter. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es 1000 Exemplare von dieser Weltkarte gegeben haben
soll. Oh, okay.
Noch entscheidender für die Berühmtheit Amerigo Vespuccis wird aber etwas anderes sein. Auf Anraten Ringmanns hin benennt Waldseemüller den Südteil des neu entdeckten Erdteils, nämlich Amerika. Ihre Erklärung in der Beischrift der sogenannten Kosmographiae Introductio lautet folgendermaßen. Ich sehe nicht ein, warum nicht dieser Erdteil nach dem Entdecker Amerigo, einem Mann von klugem Geist, Amerige, also das Land des Amerikus oder Amerika genannt werden soll. Denn sowohl Europa als auch Asia sind Namen, die sich von Frauen ableiten.
Okay, das heißt, das war, wie nämlich die ganze Zeit gefragt, wie aus dem Vornamen das wird, was wir heute kennen. Das heißt, wegen Europa und Asia haben sie quasi Amerikus mit einer weiblichen Endung versehen, damit es besser passt.
Genau, sie haben das angeglichen an die anderen Namen der Kontinente.
Okay. Ja.
Und das war jetzt die Geburtsstunde natürlich für den Namen Amerika, den der Kontinent von jetzt an tragen sollte. Damals wird aber nur der südliche Teil so bezeichnet und allgemein stellt man sich unter Mundus Novus einen sehr kleinen Kontinent vor bisher. Vor allem, wenn man sich die Karte von Waldseemüller anschaut, dann sieht man auch, dass eben dieser südliche Teil von Amerika im Vergleich zu dem, was er eigentlich heute ist, dass das eigentlich nur so ein paar Brocken sind, die dort entdeckt worden sind. Das Ausmaß der Entdeckung oder Interpretation Vespuccis war deshalb selbst den Kartografen eigentlich noch nicht bewusst und am wenigsten natürlich dem Namensgeber, also Amerigo Vespucci selbst. Und Vespucci wird sich wohl Zeit seines Lebens darüber nicht im Klaren, wie berühmt er einmal werden würde. Von den ursprünglich 1000 Exemplaren der Weltkarte ist heute nur noch eins bekannt. Oh. Und es war bis in das Jahr 2001 im Privatbesitz des oberschwäbischen Fürstenhauses Waldburg-Wolfegg.
Wow.
Ja. Wurde aber im Jahr 2001 für 10 Millionen US-Dollar an die USA verkauft. und steht dort in der Forschungsbibliothek der Library of Congress.
Oh, ich dachte, jetzt kommt, dass es in Freiburg ist, aber es ist nur die Kopie hier.
Ja, ja. Oh. Die würde man, glaube ich, auch nicht so an der Uni ausstellen.
Ich dachte jetzt, wir gehen morgen dahin. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, können wir trotzdem machen.
Müssen wir wohl ein bisschen weiter weg.
Ja, und diese Karte ist deshalb auch so spannend, weil sich etliche Mythen darum ranken. Zum Beispiel auch, warum es eine Haupt- und eine Nebenkarte gibt, auf der jeweils die Welt dargestellt ist, aber auf der jeweils die Kontinente völlig unterschiedlich aussehen. So ist die Landbrücke zwischen Süd- und Nordamerika, also Panama, bei der Nebenkarte einmal eingezeichnet und bei der Hauptkarte aber nicht. Da ist nur eine Meerenge zu sehen zwischen Nord- und Südamerika. Und die Frage ist natürlich, wie jetzt der Herr Weizsäcker darauf kommt, dass da tatsächlich Panama liegen könnte, weil eigentlich war das zu diesem Zeitpunkt 1507 noch gar nicht entdeckt worden. Also das ist auch ein Rätsel, ein Geheimnis,
okay.
Ja, viele versuchen zu lösen und das vielleicht auch ganz spannend sein kann für eine zukünftige Folge, wenn man sich so ein bisschen der Kartografie widmen möchte.
Ja, aber bitte keine Aliens ins Spiel bringen, das ist wirklich nicht nötig.
Das stimmt, ja. Zwischenzeitlich wurde dieser Kontinent jetzt, also Amerika können wir jetzt sagen, wurde er aber auch Terra dos Papagaios oder Isla de Santa Cruz genannt. Aber letztendlich sollte sich dann auch tatsächlich Amerika durchsetzen. Nur um noch einmal hervorzuheben, dass es jetzt nicht für jeden Menschen klar war, dass da jetzt Amerika liegt.
Ja, das wusste ja auch noch nicht jeder Mensch erstmal. Das hat natürlich eine Weile gedauert, bis sich das verbreitet, denke ich mal.
Und wenn ich jetzt jeder sage, dann meine ich dann vor allem den europäischen Raum zu dieser Zeit. Und spätestens im Jahr 1538 war die Bezeichnung Amerika dann aber in Stein oder besser auf eine Karte gemeißelt. Denn der europaweit anerkannte Kartograf Mercator bezeichnet dort den gesamten Kontinent, also den Norden und den Süden, als Amerika. Oh. Vespucci ist zu diesem Zeitpunkt schon lange tot. Er hatte mit über 50 noch geheiratet und arbeitete seit 1508 als königlicher Navigator und Chefpilot der spanischen Überseehandelskontrollbehörde.
Oh wow, schöner Name.
Finde ich auch, ja. Reich sollte er allerdings damit nicht mehr werden. Am 22. Februar 1512 stirbt Amerigo Vespucci in Sevilla. Und deutlich wird seine Armut, oder nicht unbedingt seine Armut, aber die prekäre Lage, in der er sich doch auch befand, dadurch, dass seine Witwe jetzt flehentliche Gesuche einbringen musste, damit man ihr überhaupt eine notdürftige Pension zugestand. 1513, als Vasco Núñez de Balboa von Panama aus den Pazifik erblickt, ist es letztlich bewiesen. Bei dem Mundus Novus handelt es sich um einen eigenen Kontinent. Kolumbus sollte diesen Beweis nicht mehr erleben. Wahrscheinlich ist, dass er bis an sein Lebensende 1506 glaubte, dass er Los Indias, also Asien, erreicht hatte. Inzwischen weiß aber jeder, dass Kolumbus in Amerika gelandet ist. Also auch damals, so um 1520, 30. Mhm. Seine Erben, vor allem sein Sohn, versuchen daraufhin den Kontinent in seinen eigentlichen Entdecker umbenennen zu lassen. Also aus ihrer Sicht eigentlich Entdecker. Mhm. Der Familie von Kolumbus wird es allerdings nicht gelingen, dass jetzt dieser Kontinent umbenannt wird. Dafür ist der Name schon viel zu etabliert. Aber es ist so, dass jetzt rauskommt, dass eben diese Briefe, die überliefert sind, eigentlich nur Kopien der Schriften von Amerigo Vespucci waren. Und zeitweise, vor allem im 16. Jahrhundert, wird Vespucci deshalb auch zum Hochstapler oder zum Betrüger in den Augen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, obwohl er eigentlich für seine Berühmtheit, die er sogar nie wollte, eigentlich überhaupt nichts konnte. Letztlich lässt sich sagen, dass Kolumbus Amerika als erster Europäer im 15. Jahrhundert entdeckt hat. Vespucci dieser Entdeckung aber erst einen Sinn, eine Bedeutung gegeben hat. Nicht einige Inseln habe man entdeckt, sondern, wie er vor seinen Freunden immer wieder betonte, eine völlig neue Welt, einen neuen Kontinent. Wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge angelangt, aber zum Abschluss werde ich nochmal Stefan Zweig zitieren, der ein ganz schönes Fazit gezogen hat. Es ist nicht die Biografie eines Helden und nicht die eines Betrügers, sondern nur eine Komödie des Zufalls, in die er ahnungslos verwickelt wird. Ausgelöst durch ein Flugblatt und zwei Worte. Mundus Novus. Und damit bin ich am Ende der Geschichte.
Das waren also die letzten zwei Worte, die du zu dieser Geschichte sagst.
Richtig, Wahnsinn. Ja.
Dann sage ich mal vielen Dank für diese anfängliche Irrfahrt und dann diese Navigation hin zu neuen Gefilden und völlig neuen Welten oder einer neuen Welt. Sehr, sehr spannend. Und ich wusste davon eigentlich fast nichts. bis auf so den Namen und irgendwas mit Amerika. Ich wusste, dass es irgendwie mit dem zusammenhängt. Ich dachte, er war selber Kartenzeichner. Jetzt hat sich herausgestellt, das stimmt gar nicht.
Tatsächlich hat er auch wohl Karten gezeichnet.
Also, ah, okay.
Du liegst damit gar nicht falsch. Aber auch die sind uns eben nicht überliefert.
Ah, ja,
aber schwierig. Es wird vermutet, dass er auch Karten gezeichnet hat. Ja.
Ja, aber jetzt kann ich die Lücke auf jeden Fall füllen und weiß, wie aus dem Namen dieses Florentinas ein ganzer Kontinent seinen Namen dann bekommen hat. Also sehr, sehr spannend. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass dieser Kontinent natürlich auch besiedelt war. Mhm. Aber die Leute hat dort niemand gefragt, wie sie ihre Heimat nennen wollten, sondern das haben eben dann die Europäer bestimmt. Also auch hier haben wir wieder eine Lücke geschlossen bei dieser Kolonialisierung, die dann eben losgeht. Mhm. Ganz spannend und passt sehr gut zu vielen anderen Folgen, die wir gemacht haben. Aber ich finde, die Folge war jetzt eine sehr spannende Mischung aus einer Art von Wissenschaftsgeschichte, ja, Entdeckungsgeschichte, Navigationsgeschichte oder so. Und wir haben eben auch ein bisschen was über diese Aufbruchszeit in Europa gelernt, wenn man so will. Mhm. Eine Zeit des Wandels. Ein Grund, warum sie nach Osten konnten, war zum Beispiel auch, dass die Osmanen jetzt da waren. Das heißt, es verändert sich natürlich wahnsinnig viel in dieser Zeit. Und irgendwie ist es auch, finde ich, abschließend einer der größten Gags oder Witze der Geschichte, dass eben Kolumbus davon ausgegangen ist, dass er hier auf dem Ganges irgendwie rumfährt.
Das
aber er war wo ganz anders gelandet. Das finde ich immer witzig, wenn ich drüber nachdenke. Es tut mir auch ein bisschen leid, auch wenn ich Kolumbus jetzt persönlich nicht besonders sympathisch finde, aber schon sehr skurril, diese Entdeckungsgeschichte, wie das abgelaufen ist und dass eben ein ganzer Kontinent entdeckt wird und ein anderer Kontinent davon ausgeht, einen anderen Kontinent erreicht zu haben. Mhm. Das ist schon eine sehr verrückte Geschichte. Die gibt's eben auch nicht so oft, weil irgendwann sind alle Kontinente entdeckt. Deswegen ein sehr spannendes Kapitel. Und Viktor, wenn ich jetzt mehr rausfinden will, vielleicht über die Freiburger Verwicklung, was mit dieser Karte passiert ist, wieso die jetzt auf einmal in den USA ist oder noch genauere Details, weil es ja einige Sachen gibt, die auch in der Forschung noch unklar sind, das hast du ja auch angesprochen. Mhm. Was würdest du mir dann empfehlen?
Also empfehlen kann ich auf jeden Fall zwei Werke, wobei es in beiden Werken jetzt im Großen und Ganzen nichts speziell um dieses Geheimnis, um diese Karte geht.
Ja, das ist klar.
Sondern das wird einfach nur dazu noch genannt, kurz ausgeführt. Also man erfährt da schon mehr darüber, als ich jetzt dazu gesagt habe, weil unsere Zeit ja immer begrenzt ist. Also das eine Buch ist von Stefan Zweig, den ich ja jetzt schon mehrfach genannt habe. Und das Buch heißt Amerigo Vespucci, die Geschichte eines historischen Irrtums. Mhm. Ja, ist sehr schön geschrieben, kann ich empfehlen. Ist natürlich ein ganz, ganz altes Werk. Also Stefan Zweig.
Also kein wissenschaftliches Werk, sollte man dazu sagen.
Genau, kein wissenschaftliches Werk. Allerdings beruhen tatsächlich viele auch der wissenschaftlichen Forschung auch noch auf Stefan Zweigs Aussagen, weil er natürlich auch wissenschaftlich gearbeitet hat.
Okay.
Weil viele Informationen, die er überliefert, tatsächlich auch dann nochmal übernommen werden in der neueren Forschung.
Aber so Belege hat er wahrscheinlich dann nicht, ne?
Das ist der große Nachteil, genau, das ist der große Nachteil. Also man muss sich da auf ihn als Universalgelehrten verlassen. Mhm. Und wenn man das aber überprüfen möchte, und das habe ich natürlich gemacht, da gibt es ein zweites Buch, das ich sehr empfehlen kann. Und das ist von Amerigo Vespucci. Nein, das ist natürlich ein kleiner Scherz, aber es sind tatsächlich seine Reiseberichte, die abgedruckt worden sind, wobei sie eben nicht im Original abgedruckt worden sind. Es sind Kopien, Übersetzungen davon. Und diese vier Reisen, die sind unter dem Titel Mundus Novus erschienen. Neue Welt und die vier Seefahrten und sind herausgegeben worden von Uwe Schwarz. Und dieser Uwe Schwarz hat auch noch eine sehr ausführliche, also fast 100 Seiten, Einleitung geschrieben, aus der man dann auch noch mal wahnsinnig viel erfahren kann.
Okay, das ist
gut. Und die zur Einordnung sehr nützlich ist. Mhm.
Super. Und die auch wissenschaftlich ist mit Belegen.
Ja.
Perfekt. Genau das, was wir brauchen.
Ja.
Dann weiß ich, was ich mir schnappen werde. Klingt beides eigentlich sehr lesenswert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Und ich übernehme jetzt einfach nochmal hier kurz das Wort.
Ja.
Wie wir es manchmal auch machen. Ich gebe mir das Wort einfach selber.
Richtig, ja. Sehr schön.
Und ich sage kurz etwas dazu, wie ihr uns unterstützen könnt und erreichen könnt, wenn euch diese Folge gefallen hat. Da könnt ihr uns sehr gerne schreiben an unsere Mailadresse kontakt@histogor.de mit Feedback, Kritik, Anregungen, was auch immer ihr uns mitteilen wollt. Wir freuen uns über jede Nachricht und wir antworten euch natürlich auch sehr gerne. Ihr könnt auf unserer Webseite vorbeischauen, histogor.de, da gibt es auch ein Kontaktformular. Und dann könnt ihr uns natürlich auch auf einige Arten unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr unsere Social-Media-Präsenz erhöht, ja, indem ihr uns folgt, indem ihr uns kommentiert, unsere Sachen anschaut. Ihr könnt auf unserer Website uns auch sehr gerne spenden und uns finanziell unterstützen, damit wir den Podcast weiter ausbauen können, weiter am Laufen halten können. Das geht über eine Banküberweisung oder über PayPal. Mhm. Ihr könnt euch natürlich gerne auch ein T-Shirt oder eine Tasse mit unserem Mist2Go-Logo drauf kaufen. Da haben wir einen eigenen Merchandise-Shop, auch auf unserer Website. Oder ihr bewertet uns. Auch das hilft uns auf Apple Podcasts beispielsweise oder Spotify. Das ist für uns super, wenn wir da Bewertungen bekommen und ein bisschen sichtbarer werden. Und sonst könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram oder Twitter finden und auch auf YouTube laden wir unsere Folgen hoch. Und ja, wenn ihr das alles getan habt, dann, Victor, bleibt eigentlich nur eine Sache übrig, nämlich 10 Tage warten,
bis richtig,
unsere nächste Folge rauskommt.
Das stimmt, ja. Also es ist sogar ein Tag mehr, ne? Weil der 31. Januar
noch dazwischen ist. Gut, dass du das sagst. Ja. Nicht, dass ich die aus Versehen zum falschen Datum dann veröffentliche. Ja. Da muss ich jetzt noch überlegen. Wir sind einigermaßen früh dran diesmal. Deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich denke mal, wir gehen auf einen anderen Kontinent und in eine andere Zeit. Und ich werde mir was Spannendes raussuchen.
Ja, und ich freue mich auf die Folge. Und vor allem ist es auch gut, dass du auf einen neuen Kontinent gehen möchtest. Denn wir waren jetzt zweimal in Folge in Nordamerika und auch Südamerika jetzt in der Folge. Also es wird Zeit für einen neuen Kontinent. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier.
Ja.
Und wir hören uns in 10 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Kosmografie Introductio.
Latein.
Oh Mann.
Ja, da hat sich wieder erwischt.
Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.